Sie.
Radio frei.
Frisch gefallener Schnee reflektiert mehr sichtbares Licht als jede andere natürliche Oberfläche. Klingt ganz schön cool, wie ich finde. Und erklärt vielleicht auch ansatzweise, warum das Licht in der Stadt so schön und so anders ist, wenn da das Weiße auf dem Boden liegt. Ich höre ja immer mehr Stimmen, die sagen, oh, ich habe keine Lust mehr, kann der bitte weggehen, es reicht, Winter genug. Vielleicht müssen wir es speichern, aufsaugen für die nächsten Jahre, denn so ein schneereicher Winter wird ja nicht mehr so oft vorkommen. Und wir haben es ja eh nicht in der Hand und müssen das nehmen, was kommt. Und ich glaube, ein bisschen bleibt uns der Zauber noch bestehen. Schauen wir mal auf die Wetterverhältnisse ganz weit rausgezoomt. Da gibt es feuchte Luft, die mit Schneefällen das Wetter im Norden Mitteleuropas und Polens bestimmt. In Italien und rund um die Adria sorgt ein Tief für viele Wolken und zum Teil intensive Regengüsse. Auf der Alpen-Südseite schneit es kräftig. Mit Blick auf Deutschland sind wir so ein bisschen geteilt. Im Nordwesten und Norden, da gibt es Niederschlag. Meistens ist es Schnee oder gefrierender Regen oder Schneeregen. Ansonsten eher kein Niederschlag und auch ein bisschen Sonne. Und in diesem Teil befinden auch wir uns offensichtlich. Also mit Niederschlag müssen wir in Erfurt heute offensichtlich nicht rechnen. Ich war ja gestern dann ganz überrascht über den Schneefall. Ursprünglich war der für heute angekündigt. Kann denn das so sein? Wir haben in Erfurt derzeit am Mittwochvormittag -2 Grad. Wir erreichen heute vielleicht noch die 0 Grad gegen Abend, aber danach in der Nacht geht es wieder in den negativen Bereich. Das heißt, schmelzen wird heute von dem, was da auf dem Boden liegt, nix. Am morgigen Donnerstag, da gibt es dann wieder die Möglichkeit erneuten Schneefalls, also Niederschlag ist leicht angekündigt. Und da es auch die nächsten Tage kalt bleibt um den Gefrierpunkt herum, wird es wahrscheinlich, wenn, dann wieder Schnee sein. Vielleicht beobachtet ihr an euch auch neue Eigenschaften und Empfindungen. So unterhalte ich mich in den letzten Tagen öfter mit Menschen, die sagen, ach, ich dachte immer, Laufen ist blöd, aber irgendwie hat's auch was. In denen das Fahrrad nicht das angenehmste Verkehrsmittel ist, freuen wir uns doch auch wieder, dass die Straßenbahn und Busse fahren. Wollen wir hoffen, dass die Verhandlungen einen positiven Ausgang finden und wir nicht mit erneuten Streiks rechnen müssen. 6 Minuten nach 10 Uhr. Ihr seid bei Radio frei, hört die Sendung unterdessen. Und jetzt hier einen neuen Song. Ich spiele in diesen 2 Stunden ausschließlich Neuerscheinungen. Und wir gehen, oh schön, zu Apparat. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich es im gleichen Player, das ist schlecht. Runterziehen, ausmachen, anmachen.
Blabli.
Ethic was to me clocks fall in on themselves. Ooh. Doors lean tired prayers. Soundless sirens pressing.
Musik von Apparat hier bei Radio Frei in der Sendung Unterdessen. Wir haben den 4. Februar, nicht mehr lange hin, dann ist März und dann geht es schon los mit dem Reigen der Landtagswahlen für dieses Jahr. Im März sind Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dran mit der Wahl zu einem neuen Landtag und im September dann Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen-Anhalt ist mit den Prognosen und Umfragewerten, die es bisher gibt, ein sehr interessantes Land für diese Wahl. Und wir hören hier gleich ein Gespräch mit David Bekrich. Er ist in Magdeburg ansässig und Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Miteinander e.V. und immer wieder gerne Interviewgast bei verschiedenen freien Radios, wenn es um ja, rechte und rechtsextreme Tendenzen in Sachsen-Anhalt geht. Mit ihm gesprochen hat Radio Blau in Leipzig und wie er auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt blickt, das hören wir hier gleich. Vorher noch eine kurze Musik von Funny.
Komm, steig ein. Ich nehm dich mit, fähr mit dir raus. Küsse so kalt, die Lippen blau, ja, wenn wir fahren. Du neben mir, erzähl mir das, das was du magst und an mir hast. Hinter mir ist was mein Wasser. Sicht ist klar, immer mehr bin voll im Wahn. 180 Autobahn. Hinter mir ist was mal war. Wasser trübt die Sicht ist klar, immer mehr bin voll im Wahn. 180, wenn wir fahren. Woher willst du wissen, was mir wirklich gut tut? Sweet love, taste, das Versuchen zu groß. Ist so bescheiden, Baby, verspürt so viel Demut. Kann nicht mehr warten, hol dich ab, kick down und fahr los. Werd immer schneller, drei Zahnchen auf dem Tacho. Hände am Steuer bis 200 und ich lass los. Und tausend Menschen reden, glaub dem Film paar Infos. Wird's niemand zeigen, Träume in mir, die sind ganz groß. Hinter mir ist, was mein Wasser trübt, die Sicht ist klar. Bahn. 180 Autobahn. Hinter mir ist was mal war. Wasser trübt die Sicht ist klar. Immer mehr bin voll im Wahn. 180, wenn wir fahren.
Dieses Jahr stehen diverse Landtagswahlen an, aber ich glaube, am stärksten im Fokus ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Angsterfüllt ist, glaube ich, ein richtiges Wort, was vielen Leuten in den Kopf kommt, wenn auf diese Landtagswahl geblickt wird. Es gibt Umfragen derzeit, in denen die AfD bei ca. 40% gelistet wird, die CDU dann erst bei 26, was ich zuletzt gesehen habe. Und dann dekliniert sich das so runter auf die Linke, die noch die stärkste ist, SPD. Und dann wackelt es schon im Feld Grüner, BSW. Es könnte also alles auf einer Mehrheit, absolute Mehrheit der AfD hinauslaufen, je nachdem, wie viele Parteien ins Parlament kommen. Das wollen wir jetzt sozusagen Kaffeesatzleserei-mäßig nicht vertiefen, diese Zahlenspieler. Aber wir wollen mit David Begrich sprechen. Und ich erinnere mich zurück, in Sachsen hatte die AfD 30%, glaube ich, circa, etwas drunter bei der Landtagswahl. Was ist denn jetzt in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren passiert, dass die AfD so durch die Decke geht?
Ich glaube, es ist multifaktoral. Es gibt natürlich Faktoren, die mit der Bundespolitik zu tun haben oder mit der allgemeinen thematischen Zuspitzung. Ich meine, seit der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich ja im Grunde genommen das politische Koordinatensystem, auch die Krisenwahrnehmung der Menschen nochmal sehr stark verändert. Und was sich aber auch verändert hat, ist die Tatsache, dass sich die Zustimmungsbereitschaft eines Teils der Wählerinnen und Wähler, die AfD zu wählen, aus inhaltlichen Gründen verstetigt hat. Also wenn man nochmal eine Rückschau nimmt auf die Wahlen 2016 in Sachsen-Anhalt und 2021 auf Sachsen-Anhalt, wo die AfD ja auch sehr gut abgeschnitten hat, dann 2021 nicht mehr ganz so gut wie 2016, aber sei es drum. Und alle sozialwissenschaftlichen Untersuchungen in der Kernwählerschaft der AfD und auch in der zweiten Wählerschaft, also in der zweiten Wählergruppe der AfD, uns eigentlich einen ganz interessanten Befund vorlegen, nämlich sagen, dass die Zahl derjenigen, die die AfD aus Gründen der inhaltlichen Zustimmung wählen, zugenommen hat. Und das ist erklärungsbedürftig, weil in der westdeutschen Politikwissenschaft ist eigentlich immer eine, ja, so etwas wie ein eine Lehrmeinung gab, die da sagte, je radikaler eine rechtsextreme Partei auftritt, desto mehr Stimmen verliert sie. Das war bei den Republikanern der Fall, das war auch bei der NPD der Fall und der Schill-Partei, der Stadtpartei, den Bund Freier Bürger und wie diese ganzen Parteiexperimente rechts der Union alle hießen. Und auf die AfD trifft es nicht zu, sondern wir haben eine Situation, ja nicht erst seit gestern, sondern im Grunde genommen seit 2014, 2015, dass die Wählerschaft der AfD jeden Radikalisierungsschritt der Partei mitgeht. Und das ist aus meiner Sicht erklärungs- und diskussionsbedürftig.
Kannst du uns vielleicht die AfD in Sachsen-Anhalt so ein bisschen beschreiben? Wenn ich daran denke, wenn man über die Radikalisierung der AfD redet, hat man ja früher, sage ich mal, ganz oft immer Thüringen gehört, so, ne, mit dem krassen Flügel etc. Jetzt hatten wir früher Pockenburg in Sachsen-Anhalt, der ist nicht mehr da, aber wenn ich mir jetzt so Leute wie Til Schneider angucke, dann heißt es offensichtlich, dass in Sachsen-Anhalt auch irgendwas besonders ist, aber gefühlt immer nicht so im bundesdeutschen Fokus, wie zum Beispiel Thüringen. Also genau. Kannst du uns was über die AfD in Sachsen-Anhalt erzählen, was sie vielleicht unterscheidet oder nicht?
Na, die AfD in Sachsen-Anhalt gehörte sehr frühzeitig zu den Landesverbänden, die die Radikalisierung strategisch vorangetrieben haben. Also vielleicht können sich einige Hörerinnen und Hörer noch an das Jahr 2014 erinnern, in dem es die sogenannte Erfurter Resolution gab. Das war sozusagen der erste Aufschlag des, damals nannte man es der Flügel, also des völkisch-nationalistischen Netzwerkes in der AfD. Die damalige Parteiführung, Lucke und Petri und so weiter, beiseite zu schieben und einen ersten Radikalisierungsschritt durchzusetzen. Und der Landesverband Sachsen-Anhalt, damals unter André Pockenburg, aber auch Thüringen unter Björn Höcke, und man darf die Sachsen da auch für die damalige Geschichte auch nicht aus der Verantwortung lassen. Also dieses Dreieck, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die stellten so etwas wie den strategischen Motor der Radikalisierung der AfD dar. Und dann haben sich die Gewichte in der Tat zugunsten von Thüringen verschoben. Das hatte aber auch sehr viel mit der Wahrnehmung zu tun. Und in Sachsen-Anhalt hat sich diese Radikalisierung im Grunde genommen fortgesetzt. Und auch hier muss man eben sehen, dass es gibt so eine Unwucht in der politischen und öffentlichen Wahrnehmung, was die AfD angeht. Sehr stark sind ja immer die ostdeutschen Landesverbände im Fokus, wobei man ja eigentlich von der numerischen Größe her, also von der quantitativen Größe her, eigentlich einen Blick auf die westdeutschen Landesverbände werfen müsste. Und dann kann man eben schlicht und ergreifend sagen, diese drei Landesverbände, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, und das strategische Zwiepaar sozusagen Thüringen und Sachsen-Anhalt, haben ganz entscheidenden Anteil, dass die AfD jetzt die Partei ist, die sie ist. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Die AfD ist durch und durch eine rechtsextreme Partei. Das kann ja sein, dass es da noch fünf Leute gibt, die irgendwie sozusagen ein rechtskonservatives Politikverständnis haben. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber alles, was wir auf dem Tisch zu liegen haben von Funktions- und Mandatsträgern, programmatische Aussagen, Reden im Landtag, Anträge im Landtag, alles, was in der innerparteilichen Debatte läuft, das sind alles wirklich, also der Zug ist durch. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Jetzt könnte man eigentlich tief durchatmen und sagen, danke für die Information, Gespräch beendet. Aber wir haben einen anderen parallel laufenden Prozess. Und der besteht in der Normalisierung des Rechtsextremismus. Und das sagt man immer so einfach, ne? So sagt, ja, der Rechtsextremismus hat sich normalisiert. Aber was bedeutet das? Und ich glaube, das sich nochmal anzugucken, ist ganz, ganz wichtig, weil das versteht man nicht ohne die Strategie der Selbstverharmlosung.
Mich würde in dem Zusammenhang, das schließt vielleicht auch an deine erste Antwort ein bisschen an, die Rolle der CDU interessieren. Also genau, wie verhält sich die CDU in Sachsen-Anhalt? Wir haben ja so eine Tendenz, dass Auch in Sachsen kann man das beobachten, dass die CDU sozusagen noch nominell Sachen ablehnt und eine Abgrenzung vornimmt, aber eigentlich Themen sozusagen spielt, aufnimmt, die AfD durch die Hintertür quasi Erfolg nach Erfolg feiert. Da muss man gar nicht nur auf die Migrationspolitik, sondern auch auf andere Bereiche gucken. Wie stellt sich die CDU hier auf, auch wenn du sagst sozusagen, dass die Wählerschaft der AfD sozusagen diese Rechtsrucks mitnimmt? Es gelingt der CDU quasi nicht, da einen Spalt reinzutreiben. Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
Das sind ja eigentlich zwei Fragen in einer. Ne? Also sozusagen, ich glaube, man muss im Hinterkopf behalten, dass es in der CDU, in den ostdeutschen Bundesländern seit langem eine Auseinandersetzung gab um die Frage, wie kann denn ein erfolgreiches strategisches Zurückdrängen der AfD aussehen. Und da gab es zwei Positionen. Die eine Position wird repräsentiert, meiner Ansicht nach, von solchen Menschen wie Wanderwitz und anderen, die sagen, man muss eine klare Abgrenzung haben. Und die muss man auch klar und deutlich kommunizieren. Und dann gibt es eine andere Position, und die ist der zuvor genannten diametral entgegengesetzt, die sagt, naja, wir werden die AfD nur dann bekämpfen können, wenn wir die irgendwann auch in eine Interaktion mit ihr gehen. Also, was das dann auch immer bedeutet. Ne? So, und da hat es in Sachsen-Anhalt ja bekanntermaßen immer mal wieder Vorstöße gegeben, diese Interaktion politisch voranzutreiben, aber diese Vorstöße sind in der Vergangenheit in Sachsen-Anhalt sehr deutlich abmoderiert worden. Und das lag, das muss man jetzt einfach mal konstatieren, das lag in der Person des sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Rainer Haseloff begründet, der mit einem gewissen Zeitverzug, in dem er sich das Agieren der AfD angesehen hat, begriffen hat, dass die AfD das Ziel hat, die CDU als den politischen Konservatismus in der Bundesrepublik Deutschland zu zerstören und zu sagen, also die Interaktion mit der AfD, mit denen in politische Interaktion zu gehen, würde sozusagen den Selbstzerstörungsmodus in Gang setzen. So, und jetzt haben wir eine neue Situation, Haseloff ist nicht mehr da. Und da ist ganz interessant, sich nochmal anzuschauen, wie ist denn der Begründungszusammenhang in der CDU-Debatte, was das Verhältnis zur AfD angeht. Haseloff hat immer sehr deutlich gemacht, dass er den Wertekanon der AfD, das kann man, glaube ich, so deutlich und unumwunden sagen, verabscheut. Ja? Haseloff war ein konservativer Katholik, der hatte mit der AfD nichts gemein. Und jetzt kommt Sven Schulze, und Schulze lehnt die AfD auch ab, aber der Begründungszusammenhang ist ein anderer, der sagt nämlich, die können es eben einfach nicht. Und das ist ein anderer Begründungszusammenhang. Und jetzt wird man mal sich angucken müssen, wie geht diese Debatte denn weiter? So. Und wenn ich jetzt das nach vorne denke, dann glaube ich, es wird so eine Art Horse Racing geben. Das haben wir ja auch in Sachsen-Anhalt 2021 schon mal erlebt, dass dann die CDU sagt, also vor allen Dingen zu den Wählern von SPD und Grünen, aber auch der FDP und vielleicht sogar zu einigen Wählerinnen und Wählern der Linken, wählt uns, weil wir sind sozusagen das Bollwerk gegen die AfD. Und dafür muss man dann aber auch natürlich etwas tun, und wenn man sich jetzt das Wahlergebnis von Sven Schulze im Landtag von Sachsen-Anhalt anguckt, da gab es ja zwei Stimmen über den Durst für die Koalition, also Schulze hat zwei Stimmen aus der Opposition bekommen, und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fingerzeig dahin, dass alle jenseits der AfD begriffen haben, dass es bei diesen Wahlen wirklich um etwas geht. Ja, also die AfD in Sachsen-Anhalt, dazu kommen wir dann vielleicht noch, ist wirklich eine Partei, die würde dieses Land Sachsen-Anhalt in ein Labor für rechtsautoritäre Gesellschaftsexperimente verwandeln. Und da kann man nur sagen, mit Konrad Adenauer, keine Experimente bitte.
Das finde ich interessant, da würde ich gerne nochmal, genau, was denkst du, was, also das Labor für rechtsautoritäre Politik, wovor hättest du konkret, was würde dir als erstes einfallen? Was sind die konkreten Dinge, die die AfD in einem Bundesland sozusagen machen könnte?
Also da gibt es zwei Faktoren, die man sich angucken muss. Das eine ist, was sind denn der reale Handlungsspielraum? Und also welche Politikbereiche sind besonders verletzlich, vulnerabel? Und das ist natürlich alles, was im Feld der Gesellschaftspolitik sich abspielt. Ne? Also sich nochmal anzuschauen und zu sagen, und das kann man kontrastieren mit dem Entwurf des Wahlprogramms, das die AfD, es hat sie ja nicht selber veröffentlicht, aber es ist veröffentlicht worden. Und das ist wirklich ein Dokument der völkischen Radikalisierung, das kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich das mal durchliest, hat 156 Seiten, man muss das nicht alles lesen, man kann ja in so einer PDF-Version das auch so nach bestimmten Begriffen durchsuchen lassen. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass egal, ob es um Bildungspolitik oder um Theater oder um Frauenförderung oder um Berufsorientierung oder um oder Familienpolitik, egal um welches Feld es geht, die AfD sozusagen wirklich eine autoritäre Formierung in der Gesellschaftspolitik anstrebt. So, und wenn man das für bare Münze nimmt, und es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, das nicht für bare Münze zu nehmen, dann würde die AfD natürlich bei denjenigen anfangen, die am verletzlichsten sind. Und das ist jetzt ganz ehrlich wahrscheinlich nicht der Facharbeiter weißer Hautfarbe, 45 Jahre alt, mit einem Jahresgehalt von Betrag einsetzen, ne? Sondern wahrscheinlich geht es da eher um Flüchtlinge mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, oder die nächste Gruppe wären dann Bürgergeldempfänger, oder die nächste Gruppe wären dann alleinerziehende Mütter. Also man arbeitet sich sozusagen von der Peripherie der sozialen, gesellschaftlichen Ausgrenzung Schritt für Schritt ins Zentrum vor. Das, glaube ich, muss man sich deutlich vor Augen halten, wenn man verstehen will, welche Politik die AfD umsetzen würde, wenn sie in Sachsen-Anhalt an die Regierung käme. Und jetzt gibt es ja vielleicht auch Menschen, die sagen, ja, das ist alles nicht schön, aber Sachsen-Anhalt ist ja viel kleiner als ein Regierungsbezirk in Nordrhein-Westfalen, hat auch weniger Einwohner. Wenn da mal für 4 Jahre lang die Welt untergeht, ist das zwar unschön, aber keine Katastrophe. Und da würde ich einwenden, dieses Laborargument, was ich gerade gemacht habe. Also ich glaube, dass die AfD hier mal ausprobieren will, wie weit kann man denn mit der Außerkraftsetzung der Regeln der politischen Kultur der alten Bundesrepublik gehen. Ja, es gibt so ein Try-and-Error-Verfahren und die Lerneffekte, die rechtsautoritären Lerneffekte, die wird man danach versuchen, im Westen umzusetzen. Na? So. Das heißt, es ist hochrelevant, kommt die AfD in eine Situation, in der sie sozusagen in einem ostdeutschen Bundesland wie Sachsen-Anhalt diesen Experimentierraum errichten kann und das alles einmal durchspielen kann und dann sagen kann, gut, also bei einem besonders repressiven Polizeiaufgabengesetz, da sind wir vielleicht gescheitert, aber bei der, was weiß denn ich nicht was, Unsichtbarmachung von bestimmten gesellschaftlichen Minderheiten, da haben wir uns vollkommen durchgesetzt. Also das, ich sähe es nicht so gerne, wenn Sachsen-Anhalt in diese Situation käme, mal ganz abgesehen davon, was das für Folgen für die Menschen in diesem Land hat. Aber es hätte eben auch Folgen für diejenigen, die jetzt vielleicht so ein bisschen mit so einer Chipstüte irgendwo sitzen und sagen, interessanter Gruselfilm, der sich da im Osten abspielt.
Apropos Experiment, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bis jetzt immer noch einzigartig ist, aber Sachsen-Anhalt war ja auch das erste Bundesland, ne, mit einer Minderheitenregierung, das es jemals gab in der BRD. Ne?
Ja, es gab das Magdeburger Modell, da in den 1990er Jahren, also eine Koalition aus SPD und Grünen, die damals von der PDS toleriert worden ist, unter dem damaligen Ministerpräsidenten Reinhard Höppner. Und also die besonders klugen Politikwissenschaftler sagen immer, ja, Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten 35 Jahren immer als ein Labor für politische Experimente erwiesen. Also wir hatten in Sachsen-Anhalt ja auch die erste Kenia-Koalition und so weiter und so weiter. Insofern gibt es so etwas wie so ein, naja, ich würde jetzt mal sagen, in den Medien gibt es sowas wie so ein, ich würde es mal politisches Erwartungsmanagement nennen, bei dem das nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen ist, dass die AfD in die Situation kommt, hier in die Regierung zu kommen.
Ein Aspekt, der vielleicht in Sachsen jetzt auch relevant ist, es ist natürlich total relevant, was in Sachsen-Anhalt passiert, das wollte ich jetzt sozusagen nicht unterminieren, aber es wird so ein bisschen gemutmaßt oder geohnt, dass wenn das jetzt wirklich passiert in Sachsen-Anhalt, die CDU vielleicht sogar mit der AfD, dass dann bestimmte Abgrenzungen, die es noch gibt, zum Beispiel in Sachsen, wo es ja auch eine Minderheitsregierung gibt, die eine Kooperation mit der AfD ganz konsequent ausschließt bisher, dass sowas dann erodiert und dass sozusagen der ja, der Strudel von Kooperationen mit der AfD zwischen CDU, AfD, Freien Wählern, keine Ahnung, was es ja lokal vielerorts schon gibt, dass das aber sozusagen auf Landesebene, vielleicht auf Bundesebene dann auch greifbarer wird. Würdest du dem zustimmen?
Ja. Na, ich hätte eine andere These. Meine These wäre zu sagen, und die ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das sagen auch Konservatismusforscher wie Biebricher und so, die sagen, es würde die CDU zerreißen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an das Interview, was Maximilian Krah vor ungefähr 2 Jahren, vielleicht ist es auch 2,5 Jahre her oder nur 1,5 Jahre her, mit Panorama gemacht hat, in dem Krah sich sehr viel Zeit dafür genommen hat zu sagen, unser Interesse, also als AfD, unser Interesse ist es, die CDU zum Verschwinden zu bringen. Und der erste Schritt dazu, die CDU zum Verschwinden zu bringen, ist, sie in eine Spaltung zu treiben. Also in ein nationalkonservatives Lager, das mit der AfD kooperiert, und in ein liberal-konservatives Lager, das aus sehr unterschiedlichen Gründen sagt, das machen wir nicht. Das heißt, die CDU hat, glaube ich, ein handlungsleitendes Interesse daran, sich von der AfD nicht in diese Situation treiben zu lassen. Und ich glaube und hoffe, dass es in der CDU hinreichend Menschen gibt, die genau dieses Dilemma, aber auch diese Gefahr sehen und nicht in diese Falle gehen. Ne? So. Und es gäbe ja durchaus noch andere Interaktionspartner für die AfD, auf die die Partei sozusagen in Auge geworfen hat, die sie irgendwie mit ihrem die sie politisch umwerben könnte. Ne? So, also da gibt es ja noch das BSW beispielsweise. Auch da gibt es ja immer mal wieder Interaktionen. Gab hier kürzlich eine gemeinsame Veranstaltung zwischen einem Vertreter der AfD aus Brandenburg und einem Sprecher des BSW in Sachsen-Anhalt. Das war eine lokale Veranstaltung in Wittenberg. Das ist so ein bisschen unterm Radar geblieben. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass da sozusagen, also es offenkundig so eine Art Brücke über die Brandmauer oder wie auch immer man das jetzt nennen will, gab.
Was mich interessieren würde, bezogen auf das geleakte Wahl- oder Regierungsprogramm, wie auch immer. Jetzt hat man ja schon gesehen, dass offensichtlich einerseits der Rundfunkstaatsvertrag dran glauben soll, wo natürlich immer ein bisschen die Frage ist, wie genau sowas rechtlich aussieht. Aber unter anderem natürlich auch, wenig überraschend, die Förderung für freie Radios, was dann Korax zum Beispiel in Halle betreffen würde. Da würde mich interessieren, ob du weißt, ob tatsächlich da drin namentlich Korax steht, also wie so als eine Feindmarkierung, oder ob es allgemein um Bürgerradios und freie Radios geht, oder steht da wirklich Korax drin?
Also mit Korax, ich habe das jetzt nicht geguckt, aber ehrlich gesagt zuzutrauen ist es der AfD, weil also da muss man sich ja nun überhaupt keine Illusionen machen. Also dass die AfD nach dem Muster Know Your Enemy handelt, also das weiß ich nun spätestens auch am eigenen Leibe seit 2016, seitdem in der Zeitung über mich zu lesen war, Poggenburg nimmt Begrich ins Visier. Ich habe mir das leider damals nicht ausgeschnitten, aber ich mache mir überhaupt keine Illusionen, dass sozusagen politische Strukturen oder kulturelle Strukturen, die aus politischen, habituellen, lebensweltlichen und kulturellen Gründen sich in einer Oppositionssituation zur AfD befinden, dass die jetzt sozusagen entsprechend verhandelt werden. Also da wäre ich ja naiv, wenn ich das nicht so. Und also das muss man sich eigentlich deutlich vor Augen führen. Aber dass der Entwurf von diesem Regierungsprogramm genannten Wahlprogramm geht ja weit darüber hinaus. Also sie arbeiten sich ja nicht nur an den üblichen Verdächtigen ab, sondern sie arbeiten sich an der Landeszentrale für politische Bildung ab, sie arbeiten sich an den Kirchen ab, also sie wollen sozusagen den Vertrag der Staatskirchenleistungen kündigen und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen, deshalb habe ich das als Laborsituation beschrieben, im Grunde genommen wollen sie sich aller Formen gesellschaftlicher, kultureller Opposition entledigen und nicht nur in eine Situation kommen, wo sie sagen, naja, wir haben jetzt mal eine politische Mehrheit und dann gibt es mal sowas wie so eine, ich nenne es jetzt mal Akzentverschiebung im politischen Handeln. Sondern ich glaube, wenn die AfD in die Situation käme, regieren zu können, würde sie schon versuchen, zu einer fundamentalen Änderung des politischen Koordinatensystems zu kommen. Ja, so.
Und nicht zuletzt würde das auch Miteinander e.V. betreffen. Aber David, vielleicht die letzte Frage. Ich glaube, daran können wir dann das nächste Mal nochmal anknüpfen, dass wir dann reden über die Wahlen in Sachsen-Anhalt. Kannst du am Ende für uns noch so einen kurzen Blick ins politische Feld jenseits von AfD und CDU werfen? Das sieht ja schon auch beängstigend aus. Die Linke ist offensichtlich die stärkste Partei unter den demokratischen Parteien außer der CDU. Wie sieht das aus und was würdest du den oder welche strategischen Überlegungen hast du denn, wie man sich klug aufstellt, sozusagen jenseits der CDU, Mitte, Links oder so? Genau.
Naja, ich glaube, es käme jetzt darauf an oder es kommt jetzt darauf an, einen Effekt, den ich jetzt gleich beschreiben werde, politisch zu bearbeiten. Und der Effekt, den ich beschreiben will, funktioniert so. Die AfD ist sehr laut. Auch in ihrer strategischen Kommunikation ist sie sehr laut. Und jetzt ist die Frage, wer geht denn in die politische Kommunikation mit dem breiten Feld jener Wählerinnen und Wähler, die sich indifferent verhalten zur AfD und auch zu ihrem Politikangebot. Also wir müssen ja uns nicht mit der Kernwählerschaft der AfD auseinandersetzen, weil da wird die AfD schon dafür sorgen, dass die sozusagen in einem Zustand der dauerhaften Mobilisierung bleiben und dass die am Ende die AfD auch wählen. Aber es gibt ja eine Wählergruppe, und die ist in Sachsen-Anhalt gar nicht klein, die hochvolatil ist, die gehen mal nicht zur Wahl, dann haben sie in der Vergangenheit mal plötzlich mit 13% die FDP gewählt oder, also Sachsen-Anhalt ist immer für Überraschungen gut, ne? So. Und das heißt, diese Gruppe in der strategischen Kommunikation aller anderen Parteien nochmal darüber nachzudenken, wie könnte man diese Wählerinnen und Wähler denn erreichen. Und ich glaube, man darf einen Denkfehler nicht machen. Also die Wahlen in Sachsen-Anhalt werden nicht im Internet gewonnen. Also Ulrich Siegmund ist ja der ungekrönte TikTok-König und Instagram-Kaiser, gar keine Frage. Und da ist er auch unglaublich reichweitestark. Aber wenn ich mir das jetzt angucke von der soziografischen Zusammensetzung, dann ist es nicht die Generation TikTok und Instagram, die sozusagen die Wahlen entscheidet, sondern die Generation Super-Ilu oder die Generation Mitteldeutsche Zeitung, ne? Also diejenigen, die so zwischen Mitte 40 und Mitte 60 sind. Und diese Gruppe, für die Politik ein weit entferntes Hintergrundrauschen ihres Alltags ist, und da rede ich jetzt nicht von denjenigen, die unruhig werden, wenn sie das 6.50 Uhr Interview im Deutschlandfunk verpassen oder die irgendwie Herzrasen kriegen, wenn die drei überregionalen Tageszeitungen, die sie abonniert haben, morgens nicht im Kasten sind, sondern diejenigen, die für die Politik ein weit entferntes Hintergrundrauschen ist, die strategisch ins Visier zu nehmen und zu überlegen und zu sagen, wie können die denn angespielt werden, wie kann man die in eine politische Kommunikation verwickeln, die am Ende nicht auf die AfD hinausläuft. Und dann will ich noch einen letzten Punkt machen, der mir besonders wichtig ist. Man kann zu diesen ganzen ostdeutschen Identitätsdebatten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, sehr unterschiedlich stehen und ich weiß, dass ich da auch eine kontroverse Position einnehme. Aber es sollte eines nicht passieren. Es sollte nicht passieren, dass eine Situation entsteht, in der die AfD ein Abo löst auf die kulturelle Erinnerung der Ostdeutschen. Das darf nicht passieren.
Ich würde gerne noch dich fragen, wie du das Verhältnis zwischen AfD und der eigenen Wählerinnenschaft beschreiben würdest. Also ob es der AfD gelingt, in Sachsen, vielleicht in Klammern in Sachsen-Anhalt, besser als anderswo Strukturen aufzubauen, die irgendwie aus der Partei heraus so wirken, das weiß ich nicht, dass man eine, wie auch immer, geartete rechte Zivilgesellschaft, also der Begriff macht so vielleicht keinen Sinn, aber du wirst wahrscheinlich wissen, was ich ungefähr meine, zu strukturieren oder da so hinzuwirken, oder gibt's die schon und die AfD braucht das alles gar nicht machen?
Also dafür gibt es, für diese Frage gibt es aus meiner Sicht zwei einander widerstreitende Befunde. Der eine Befund ist, das, was wir erlebt haben, ist, dass die AfD etwas tut, was andere Parteien aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht können oder vielleicht auch nicht wollen, nämlich so eine Art Dauerrepräsentanz in bestimmten Sozialräumen zu schaffen. Nicht in allen, sondern in bestimmten. Und da glaube ich, dass die AfD in gewisser Weise dazu übergegangen ist, die bestimmte Formen der politischen Kommunikation, die die PDS in den 1990er Jahren angewandt hat, zu kopieren. Und wenn ich sage kopieren, dann will ich damit sagen, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch nicht dasselbe. Weil es gibt noch einen gegenläufigen Befund, der sagt, das muss die AfD eigentlich auf der Ebene der Sozialrauminteraktion gar nicht tun. Also sie muss gar nicht jede Woche irgendwie ansprechbar sein oder einen Kaffee trinken im Wahlkreisbüro veranstalten oder was es da so für Formen gibt, sondern sie muss es vor allen Dingen in der Kommunikation annoncieren, sie täte es. Und diese, wie das Verhältnis dieser beiden Faktoren zueinander ist, das müsste man mal sozialwissenschaftlich überprüfen. Und meine These wäre, das ist in Anhalt-Bitterfeld, was wirklich eine Hochburg der AfD ist, nochmal ein bisschen anders als in der Altmark, wo die AfD zwar auch in den letzten Jahren zugelegt hat, aber nicht so besonders stark war. Und jetzt muss man sich ja nicht vor Augen halten, also die AfD wird im Paulusviertel in Halle keinen Wahlkampf machen, weil da weiß sie, dass sie da... Ja, da kriegt sie keine Stimmen, da gibt es eine stabile, haushohe Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Da wird die AfD nicht hingehen. Aber der umgekehrte Mechanismus ist ja richtig. Also wenn man die Wählergruppe der Indifferenten erreichen will, dann muss man den Versuch unternehmen, rauszugehen aus diesen... aus dem Modus operandi zu sagen, naja, wir bespielen vor allen Dingen, wir konkurrieren im Bespielen des politischen Resonanzraums im Wesentlichen die sehr kleine, postmaterialistisch ausgerichtete Wählerschaft. Da muss man ganz ehrlich sagen, die ist in Sachsen-Anhalt, ist die minimal, das sind drei Stadtteile. Denen muss man nicht erzählen, dass man nicht AfD wählen muss, darf oder soll oder weiß ich nicht was. Das ist nicht notwendig, sondern man muss diejenigen versuchen, in eine Kommunikation einzubeziehen, die bei den letzten Wahlen immer die Erfahrung gemacht haben, dass sie nur die Wahlplakate der AfD sehen und den Eindruck haben, andere Parteien würden sich nicht für sie interessieren.
Das sagt David Bickrich, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg, im Gespräch mit Radio Blau in Leipzig. Ein Gespräch über die Landtagswahlen und die AfD in Sachsen-Anhalt, welche im September dieses Jahr ansteht. Und es gab auch einen kurzen Schwenk zu der Bezeichnung von Radio Kurax in Halle und die Frage, ob sie namentlich erwähnt werden. Und ja, werden sie, mit relativ gruseligen im Wörtern drum herum. Wir schauen auch hier aus Thüringen, nicht zuletzt auch aus einem gewissen Eigeninteresse auf das, was in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr passiert, und bleiben auch hier im Programm natürlich dran. Wenn euch dieser Song irgendwie bekannt vorkam, dann seid ihr nicht mehr ganz so jung, denn er ist schon 25 Jahre alt. Er feiert dieses Jahr eben 25-jähriges Jubiläum, was Anlass war für die Musiker Alan Braggs und Fred Falke, ihn selber nochmal zu remixen und neu rauszubringen. Und die Beschreibung sagt, es ist einer der einflussreichsten Tracks der Dance Music, die wir überhaupt so finden können. Einen weiteren Remix hören wir jetzt hier im Anschluss, und zwar von Nation of Language. Die präsentieren einen Song, der auch selber noch gar nicht so alt ist, aber jetzt nochmal geremixt wurde von Tom Schackett. Und mit diesen Klängen im Hintergrund möchte ich mich schon von euch verabschieden. Das war ein Ersatz unterdessen am Mittwoch, dem 4. Februar 2026. Ich habe versucht, Reino so gut es geht zu ersetzen, was natürlich niemals möglich ist. Und hoffe, für euch waren in den letzten 2 Stunden interessante Dinge dabei. Es hätte viele Themen auch gegeben, die wir heute aktuell aufgreifen hätten können. Zum Beispiel wird es in wenigen Stunden spannend im Thüringer Landtag. Das geplante Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten findet ab 14 Uhr statt. Wenn ihr diese Sendung in der Wiederholung hört, wisst ihr schon mehr, wie es und ausgegangen ist und wie es abgelaufen ist. Außerdem wird heute auch höchstwahrscheinlich in Budapest das Urteil gegen Maja T. verkündet. Sie ist ja rechtswidrig nach Ungarn ausgeliefert worden und sitzt seit vielen, vielen Tagen, Wochen und Monaten im Gefängnis. Es gibt dazu heute Abend, Nachmittag auch in Jena die Möglichkeit, sich einer Kundgebung anzuschließen. Jedoch ist auch das für die, die das hier in der Wiederholung am Abend hören, dann wahrscheinlich schon vorbei. Vorbei ist jetzt definitiv die Sendung unterdessen. Morgen am Donnerstag gibt es eine neue mit Christine und ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, Ahoi, auf bald.
Engagement und Spaß an der Sache verbindet die jungen Radiomacher.